Ja, guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich hier im Saal. Ich grüße euch auch alle, die ihr den Livestream oder später die Aufzeichnung auf YouTube anschaut. Und ja, es ist ein wunderschöner Morgen und Jesus ist gegenwärtig mit seinem Geist. Und Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt hier sind, dass wir von deinem Wort hören können. Öffne du unsere Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, wie du uns verändern willst, den Weg, den du uns bereiten willst. Amen. Ich lese euch heute den Predigttext vor und ihr werdet ihn nicht auf der Folie sehen. Diesmal, kommt später noch. Es ist eine ein bisschen ungewöhnliche Übersetzung oder sie ist sehr, sehr gut, aber sie wird nicht so häufig benutzt. Und zwar ist sie aus der Bibelübersetzung Das Buch von Roland Werner. Und es klingt ein bisschen anders, als wie ihr es sonst kennt. Deshalb hört einfach entspannt und aufmerksam zu. Aus 1. Petrus 1, Vers 13, folgende. Deshalb sage ich, reißt euch zusammen und werdet ganz klar in eurem Denken. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde. Ihr seid ja sozusagen Kinder, die Gott gehorsam sind. Deshalb richtet euch nicht länger nach den Begehrlichkeiten, die euch in eurem früheren Leben, dem Leben der Unwissenheit, geprägt haben. Stattdessen, genauso wie Gott, der euch zu sich gerufen hat, ganz heilig ist, sollt auch ihr in eurem gesamten Lebensführung heilig sein. So steht es auch im Buch Gottes geschrieben. Heilig sollt ihr sein, so wie ich heilig bin. Und wenn ihr den als Vater anruft, der völlig unparteiisch ist und der jeden nach seinen eigenen Taten richtet, dann lebt euer Leben während eures Aufenthaltes hier auf der Erde in Ehrfurcht vor Gott. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit Silber oder Gold, was vergängliche Dinge sind, freigekauft worden seid aus eurer Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt und die doch letztlich leer und sinnlos ist, sondern ihr seid losgekauft mit dem wertvollen Blut des Messias. Er ist wie ein Lamm ohne Makel oder Flecken. Schon vor der Erschaffung der Welt hatte Gott ihn auserwählt. Aber jetzt, in dem letzten Abschnitt der Weltzeit, ist er sichtbar geworden, um euretwillen. Ihr seid es ja, die ihr durch ihn euer Vertrauen auf Gott setzt. Denn er hat Jesus von den Toten wieder auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben. Dadurch richtet sich euer Vertrauen und eure Hoffnung auch ganz auf Gott. Ihr habt euch selbst dadurch gereinigt, dass ihr euch ganz nach der Wahrheit richtet und so in echter, nicht vorgetäuschter Liebe zu Schwestern und Brüdern lebt. Also liebt auch einander von ganzem Herzen, ohne jedes Wenn und Aber. Ihr seid zu einem neuen Leben geboren worden, nicht aus einem Samen, der vergänglich ist, sondern aus unvergänglichem Samen, und zwar durch das Wort Gottes, das lebendig ist und nicht vergeht. Ein langer Text. Reißt euch zusammen. Stefan und ich, wir schauen gerne diese uralten Schwarz-Weiß-Verfilmungen von Agatha Christie an mit Miss Marple, mit dieser Margaret Rutherford, dieser stämmigen, sehr robusten Dame. Und die hat einen Freund und Nachbarn, Mr. Stringer. Und sie ist immer mutig und geht voran und er ist immer so ein bisschen ängstlich. Und da gab es mal wieder so eine Situation, wo sie schon wieder irgendwie mit ihren Leuten, die sie umbringen wollten, auch zusammen ist, und er kriegt die Panik und läuft hin und her und hat Angst, und dann sagt sie zu ihm, put yourself together, man, reiß dich zusammen, Mann, bewahre einen klaren Gott. Ja, und So ähnlich, glaube ich, ist die Situation in der Gemeinde, oder es sind mehrere Gemeinden in Galatien, an die Petrus hier diesen Brief schreibt. Und die leben in einer Situation, in der sie angegriffen sind, in der sie verfolgt werden. Sie erleben täglich Gefahren, Ausgrenzung, Mobbing, sogar Hinrichtung droht ihnen, weil sie Jesus nachfolgen. Und das ist eine antike Stadt. Die leben nicht so komfortabel wie hier. Also die haben ganz normale Alltagsprobleme. Gesundheitlich, wie kriege ich das Brot auf den Tisch für meine Kinder? Und Petrus schreibt hier an Menschen, die vielleicht gedacht haben, okay, jetzt folgen wir Jesus nach, jetzt ist alles. Also der kommt jetzt wieder und alles wird besser und die neue Welt kommt. Und sie haben was anderes erwartet und sind jetzt vielleicht auch enttäuscht und ängstlich. Und glauben wir an das Richtige? Und sie stehen in der Gefahr, sich von ihren Ängsten und Zweifeln bestimmen zu lassen. Und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Sie sehen auf die Probleme, auf die Gefahren, die ja real sind. Und auch deine Probleme sind real. Und sie fragen sich, stimmt es eigentlich, was wir da glauben? Ist Jesus wirklich der Messias? Bilde ich mir das nicht eigentlich nur ein? Und sie werden ängstlich und aufgeregt. Und da schreibt Petrus, reißt euch zusammen und werdet ganz klar in eurem Denken. Es ist nicht immer hilfreich, wenn man aufgeregt ist und jemand sagt zu einem, jetzt reiß dich mal zusammen. Und wenn man so am Ende seiner Kräfte ist. Und ich habe jetzt auch mal die Luther-Übersetzung mitgebracht, die jetzt kommen sollte. Sonst macht ihr das weiter. Also, die Übersetzung, die wir haben, heißt, reißt euch zusammen, werdet ganz klar in eurem Denken, seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde. Luther übersetzte wörtlicher übrigens, er sagt, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das klingt freundlicher, ne? Das klingt irgendwie harmloser aus. Aber eigentlich, so dieses, das ist ja ein Sprichwort, das Petrus hier benutzt in dieser Zeit, umgürtet eure Lenden. Aber er meint eigentlich das Gleiche. Das ist so, früher haben die diese langen Tuniken angehabt und so. Und wenn man da gearbeitet hat, musste man die hochbinden und zusammenbinden. Und das ist damit gemeint. Es ist kein Wellness-Trip, auf dem ihr jetzt gerade seid, sondern Leute, umgürtet eure Lenden, krempelt eure Ärmel hoch. Es ist keine Zeit zum Ausruhen, keine Zeit zum Nichtstun und auch keine Zeit für Resignation. Seid aktiv, fokussiert euch. Wendet euch aktiv gegen die Mächte der Dunkelheit. Steht auf gegen die Angst, die sich breit macht, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Mutlosigkeit. Es gibt Mächte, die unsere Gedanken fesseln und unsere Aufmerksamkeit auf die Probleme lenken und die uns vergessen lassen, wo die wahre Quelle unserer Kraft ist. Und es geht uns so. Und dann werden auch wir mutlos und aufgeregt und ängstlich und handlungsunfähig. Und deshalb reißt euch zusammen, werdet klar in eurem Denken. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde. Er wurde sichtbar und deshalb habe ich übrigens diese Übersetzung gewählt. Luther hat das auch so übersetzt, aber die meisten moderneren Übersetzungen sprechen oder sagen, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Das ist ja nicht verkehrt. Wenn Jesus wiederkommt, das zweite Mal, erwarten wir natürlich Gnade. Aber ihr versteht, da wird etwas in die Zukunft projiziert, auf das wir warten. Was aber in diesem Text steht, ist, da ist jetzt Gnade da, weil Jesus schon da ist. Er hat sich schon offenbart. Es geht nicht um diese zukünftige Gnade. Es geht um das Hier und Jetzt und um die Kraft, die wir haben durch den Heiligen Geist. Und deshalb seid klar in eurem Denken. Ewiges Leben beginnt hier und jetzt. Jesus hat sich schon offenbart. Er wurde schon sichtbar und er offenbart sich heute immer noch. Er offenbart sich durch sein Wort, die Bibel, täglich neu in unserem Leben. Und er offenbart sich durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und Gnade bedeutet, wir sind mit Jesus verbunden. Ich komme gleich nochmal auf diese Gnade zurück. Das ist so ein großes Wort. So eine übernatürliche Kraft, aus der wir schöpfen dürfen und die in uns wirksam ist. Aber lasst uns zunächst mal darüber nachdenken, was Petrus meint mit werdet ganz klar in euren Denken. Unser Denken, unsere Überzeugungen und unsere Erwartungen bestimmen unsere innere Haltung. Es ist teilweise auch umgekehrt, aber was wir denken, bestimmt, was wir empfinden und was wir fühlen. Und wir können unsere Gefühle nicht beeinflussen, aber wir können unser Denken beeinflussen. Wir können entscheiden, auf was wir uns konzentrieren, worauf wir uns fokussieren. Wir können zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden und können uns auf die Wahrheit konzentrieren und die Lüge zurückweisen. Seid hellwach, meint das. Fokussiert euch auf die Wahrheit, stellt euch auf die Wahrheit, wiederholt, lernt, erinnert euch, ermahnt euch an das, was wahr ist. Und Paulus ruft uns in diesem Text einige wichtige Wahrheiten in Erinnerung. So sagt er in Vers 18, steht schon da, in Vers 18, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit Silber oder Gold, was vergängliche Dinge sind, freigekauft worden seid aus eurer Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt und die doch letztlich leer und sinnlos ist, sondern ihr seid losgekauft mit dem wertvollen Blut des Messias. Er ist wie ein Lamm ohne Makel und Flecken. Schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott ihn auserwählt, aber jetzt, in dem letzten Abschnitt der Weltzeit, ist er sichtbar geworden, um euretwillen. Wir sind freigekauft von unserer alten Lebensweise, sagt Petrus hier, oder losgekauft mit dem wertvollen Blut des Messias. Was heißt das eigentlich? Was ist das für ein Bild, das dahinter steckt? Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Das sagt sich so leicht, wir glauben das, aber das mal wirklich zu durchdenken und warum sollte der Tod von Jesus was mit meinem Leben zu tun haben? Das Kreuz ist ein historisches Ereignis. Also es passiert, genauso wie die Auferstehung von Jesus. Und ohne die Auferstehung wäre der Tod von Jesus nur ein Tod wie der von allen anderen guten Menschen auch. Aber der auferstandene Jesus ist es, der in uns lebt und bei uns ist, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und um zu verstehen, was das passiert ist dort am Kreuz, haben wir verschiedene Bilder. Und zwei davon sind Freikaufen und Loskaufen. Und Petrus denkt hier an den Freikauf von Sklaven. Sklaven waren ja Besitzer, Besitztum ihres Herrn und man konnte diesen Besitz freikaufen. Und Petrus sagte, wir waren Sklaven des alten Lebens, der Sünde. Und jetzt sind wir durch Jesus freigekauft. Und Paulus verwendet noch ein ähnliches Bild. Er sagt, Jesus bezahlte unsere Schulden bei Gott. Er sagt einmal, er hat unseren Schuldschein getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat den ans Kreuz geheftet. Im Kolosserbrief steht das so. Wenn Paulus jetzt hier von einem Schuldschein spricht, stellt sich ja die Frage, was bin ich denn Gott schuldig? So überhaupt. Welche Schulden sollte ich denn bei Gott haben? Was hat er mir denn gegeben, dass ich ihm zurückgeben und zurückzahlen müsste? Die Frage ist total berechtigt. Vielleicht bist du hier und hast noch nie was mit Gott zu tun gehabt. Warum solltest du ihm was schulden? Und wenn, was soll das sein? Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen ganz an den Anfang der Bibel und an den Anfang von dieser Erde zur Schöpfung. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir die Geschichte, wie Gott diese Welt gemacht hat. Und meistens überlesen wir, dass vor diesem Planeten Erde und diesem Universum nicht nichts war. Denn das fängt so an. Ganz vorne, erste Vers in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Erde. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann beginnt der Schöpfungsbericht. Also unser Planet Erde, unser Universum, ist nicht aus nichts entstanden, sondern es gab schon was vorher, das auch Erde benannt wird, das aber nicht das war, was wir jetzt kennen. Es war ein Ort der Finsternis, ein Ort bedeckt mit Wassern. Und wir wissen, dass Wasser, oder ich weiß es zumindest, ich erzähle es euch jetzt, Wasser im Alten Testament, auch im Neuen Testament, also Meer, ist eine Metapher für den Wohnort des Bösen. In Hiob kommt das ganz gut klar, aber auch an Offenbarung. Der Drache, der Antichrist, kommt aus dem Meer. Und wir sehen in diesem Schöpfungsbericht, in dem alles dunkel ist, in diese Dunkelheit, in diese Wüste, in den Ort, der wer weiß, was birgt, spricht Gott sein Schöpfungswort Licht. Und er erschafft die Erde. Und er erschafft den Garten Eden. Und er schafft einen Himmel und die Tiere und die Menschen. Und die Menschen haben den Auftrag, dieses wunderschöne Schöpfungsergebnis, das Gott getan hat, zu mehren, zu bewahren, zu bebauen. Die Menschen haben den Auftrag, diesen Anfang, den Gott gemacht hat, Licht in dieser Finsternis zu verbreiten, Schönheit in dieses Chaos hinein, Erde und Wohnstätte in eine unwohnliche Wirklichkeit, was immer das war, auszubreiten. Darum bist du geschaffen. Deshalb lebst du. Das ist der Sinn deines Lebens. Wir sind geschaffen, Licht in dieser Welt zu sein, das Schöne zu mehren und Raum für Leben zu schaffen. Uns gegenseitig zu lieben. Wir sollen über diese Erde herrschen in Weisheit und Güte und so die Dunkelheit und das Böse besiegen. Und das ist ja auch das, was Gott zu Kain sagt, nachdem er seinen oder vor dem er seinen Bruder umgebracht hat. Du herrsche über die Sünde. Das ist unser Auftrag. Herrsche über die Sünde. Du bist geboren, um Gutes zu tun und Gutes zu mehren. Deshalb hat Gott dir Leben geschenkt, um seinen Auftrag hier auf dieser Erde weiterzuführen, als seinen Stellvertreter, Gerechtigkeit und Frieden zu stiften, Barmherzigkeit zu üben und nicht nur zu üben, sondern barmherzig zu sein, die Menschen zu lieben und Gott über alles zu lieben, die Schöpfung zu bewahren. Das ist unser Auftrag, der Sinn unseres Lebens, nicht um sich selbst zu drehen, sondern selbstlos und furchtlos mit allem, was du hast, Gottes Idee von dieser guten Welt zu dienen. Und das ist das heilige Leben, zu dem wir berufen sind. Der Auftrag unseres Lebens und die Berechtigung, dass wir überhaupt leben. Gott hat dir aus diesem Grund dein Leben geschenkt und das bist du ihm schuldig. Wir sind ihm schuldig, dieses Leben zu leben, für das er uns geschaffen hat. So wie wenn du ein Auto kaufst, das Auto dir schuldig ist, dass es fährt. Oder wenn du einen Schirm kaufst, dass der Schirm dir schuldig ist, dass er funktioniert und dass er dich vor Regen schützt. So sind wir Gott schuldig, der uns gemacht hat, dass wir ein heiliges Leben führen und Licht sind in dieser Welt. Und weil wir das nicht leben, werden wir schuldig vor Gott, haben wir einen Schuldschein. Wir schulden ihm die Nächstenliebe, wir schulden ihm, dass wir Licht sein sollten. Wir schulden ihm, dass wir in dieser Welt Schönheit, Gerechtigkeit und Frieden und Liebe herrschen lassen. Und wir stellen fest, aus eigener Kraft, wir können das nicht. In Grenzen natürlich schon. Natürlich haben wir auch die Fähigkeit, Gutes zu tun. Und es ist nicht so, dass wir hier alle schlechte Menschen sind. Überhaupt nicht. Wir haben aber unsere eigenen Grenzen und wir haben Grenzen in der Welt. Denn wenn wir wirklich leben würden, wozu Gott uns geschaffen hat, würde diese Welt anders aussehen. Und ein Blick in die Nachrichten reicht, um zu merken, dass wir als Menschheit kollektiv versagt haben. Nein, wir können es nicht, denn jeder weiß, wie die Geschichte im Garten Eden weitergeht, dass die ersten Menschen, die Adam und Eva genannt werden, sich der Schlange im Garten untergeordnet haben. Diese Schlange, die das Böse repräsentiert, das Chaos vor dem Anfang, die Dunkelheit. Adam und Eva haben der Schlange gehorcht und sind ihr Diener geworden. Und mit diesem ersten Menschenpaar sind wir alle Diener der Schlange geworden. Denn Kinder von Sklaven sind selber Sklaven und gehören dem Herrn ihrer Eltern. Mit dem Sündenfall ist es nämlich so, seit dieser Zeit lebt die Menschheit und leben wir aus einem Mangel. Vorher haben wir aus einem Überfluss gelebt, aber jetzt leben wir aus einem Mangel. Und wir gehen da raus in diese Welt und wir müssen überleben. Wir müssen für unser tägliches Brot sorgen. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen unsere Häuser bauen. Wir müssen arbeiten, weil wir jetzt aus einem Mangel leben. Aber wir hätten aus dem Überfluss leben sollen. Wir sind verloren und diese Welt ist verloren. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir mit Paulus einstimmen, der im Römer geschrieben hat: Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu meiden, tue ich es doch. Soll ich nochmal versuchen, weiterzumachen? Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist, denn ja, jeder will ja Gutes tun, ne? Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Macht mich zum Sklaven der Sünde. So, und das Kreuz, das Jesus nun für uns gestorben ist, um Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bedeutet nun zweierlei. Er, Jesus, lebte ohne Sünde. Er lebte dieses heilige Leben, das wir Gott schuldig sind, an unserer Stelle. Er tat die guten Werke, die du versäumst zu tun. Oder tut sie immer noch. Er liebt wo wir unversöhnlich sind. Er hilft, wo wir egoistisch sind und unbarmherzig. Mit anderen Worten, Jesus bezahlt deine Schuld bei Gott. Seine Gerechtigkeit wird zu deiner Gerechtigkeit. Und unsere Schuld wird zu seinem Todesurteil, während wir leben können. Und noch mehr, wir leben nicht einfach so weiter, wie jemand, der dauernd unsere Schulden bezahlt. Wir sind nicht mehr die Sklaven der Sünde, sondern indem Jesus die Schulden bezahlt hat, kauft er uns auch gleichzeitig noch frei von der Macht der Sünde. Denn Jesus ist nicht nur gestorben, Gott hat ihn auferweckt. Und mit dem auferweckten Jesus können wir ein neues Leben haben, ein wirklich neues Leben, denn der Tod ist besiegt. Und die Konsequenzen dieser Wahrheit sind viel umfassender, als wir das jemals in unserem Leben begreifen werden. Es ist nicht nur, jetzt sind wir frei, sondern die Veränderung unseres Lebens, die Veränderung unseres Seins ist so vollständig, so anders, wenn wir mit Jesus leben, dass die Bibel von einer Neugeburt und sogar von einer Neuschöpfung spricht. Und so sagt Petrus auch hier in diesem Text, ihr seid zu einem neuen Leben geboren worden, nicht aus dem Samen, der vergänglich ist, sondern aus unvergänglichem Samen, und zwar durch das Wort Gottes, das lebendig ist und nicht vergeht. Und so wie Gottes Wort am Anfang bei der Schöpfung sprach, es werde Licht und es ward Licht und hat uns als Menschen geschaffen und Leben gegeben, so kommt Jesus, das lebendige Wort von Gott, und spricht sein Wort der Vergebung in unser Leben hinein und ruft ein neues Leben, schafft ein neues Leben in uns. Wir sind neu geboren, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind jetzt Gottes Kinder, seine Erben. Wir sind Bürger des Himmels, Geliebte, seine Braut. Wir sind in Christus lebendig gemacht, mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Wir sind eingesetzt im Himmel. Ich zitiere jetzt hier lauter Aussagen aus der Bibel, was dieses neue Leben ausmacht. Wir sind eingewurzelt in der Liebe. Und in Jesus sind wir jetzt heilig, rein und makellos. Wir sind geschaffen in Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Jetzt sind wir in der Lage, das zu leben, wozu Gott uns geschaffen hat. In Jesus können wir das tun, Gutes tun. Liebe und Versöhnung leben, andere ermutigen, Gerechtigkeit und Frieden in unsere Umwelt bringen, für Kranke beten und allen die gute Nachricht von dem neuen Leben in Jesus weitersagen. Denn das tun ja nicht wir, sondern wir erleben ja diese Kraft, die aus innen kommt. Ja, diese Gnade. Lass uns nochmal zurückkommen auf diese Gnade. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung. Das ist zu viel. Ja. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus der Messias in dieser Welt war. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Es geht nicht um eigene Anstrengungen und um Bemühen. Diese Gnade ist eine Kraft, die in uns und durch uns wirkt. Und diese Gnade kommt mit einem Gesamtpaket an Geschenken. Da ist zunächst mal diese innere Herzensfrucht der Gnade. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und da sind die Geschenke der Gnaden, die Gaben des Heiligen Geistes, nämlich in enger Verbindung zu Jesus leben, seine Stimme wahrzunehmen und zu erleben, dass Gott Gebete erhört. Und die Bibel nennt hier zum Beispiel Prophetie, also die Fähigkeit zu erkennen, was Gott gerade tut und tun will. Die Fähigkeit, Kranken zu heilen, weil Gott unser Gebet erhört. Die Gabe der Lehre, also die Bibel anderen so zu erklären, dass sie verstehen und ermutigt werden. Aber auch zum Beispiel die Gabe der Barmherzigkeit, eine Gabe, die Mutter Teresa in ganz außergewöhnlicher Weise hatte. Sich liebevoll den Armen und Kranken zuwenden
und da eine Veränderung der Welt schaffen. Wenn man es modern ausdrücken will, so kann man sagen, Leben in der Nachfolge Jesus ist ein Leben auf dem Next Level. Ne, auf so einem Computerspiel, da spielt man immer erstmal so einfach und mit einfachen Gaben und dann gewinnt man irgendwas und dann bekommt man neue Kräfte, Superkräfte und dann kommt man auf ein nächstes Level. So ein bisschen ist das. Man bekommt irgendwie, man geht auf ein neues Level, man bekommt eine andere Kraft. Und Jesus sagt das ganz deutlich, was Next Level bedeutet. In Johannes 14, dann sagt er, ja, ganz deutlich versichere ich euch, wer sein Vertrauen auf mich setzt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Und er wird noch Bedeutenderes tun, denn ich bin jetzt auf dem Weg zum Vater. Und was immer ihr in meinem Namen im Gebet erbittet werden, das werde ich tun. Und so entfaltet sich die Herrlichkeit des Vaters im Sohn. Wenn ihr um etwas bittet in meinem Namen, werde ich das tun. Next Level. Auch das ist Gnade. Aber wer Computerspiele weiß, das macht, der weiß, dass man auf dem Next Level nicht nur neue Kräfte und Fähigkeiten hat, sondern auch neue Herausforderungen. Und deshalb, lasst euch nicht verwirren. Von schlechten Nachrichten, von Widerständen, von Problemen. Setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade. Und vielleicht stehst du gerade in deinem Leben an einem Punkt, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter oder ich weiß nicht weiter. Dann tauch ein in diese Gnade. Versuch nicht, dich weiter anzustrengen. Lass dich fallen. In dieses Versprechen, dass Gott dich nicht verlässt und mit dir durch diese Krisen geht. Und mag sein, dass da ein Tsunami auf dich zukommt, aber da ist dieses Versprechen, du wirst in dieser Flut nicht ertrinken. Jesus wird dich da durchbringen. Gott hat gesagt, wenn wir ihn um Weisheit bitten, wird er sie uns gerne geben. Lass die Sorgen los und lass dich in diese Gnade fallen. Nimm dieses Geschenk der Gnade an. Und Dinge, die uns unmöglich scheinen, werden plötzlich möglich. Da ist eine übernatürliche Kraft, die in uns wirkt. Als wir, habt es ja schon erzählt, wir haben mit der Familie 5 Jahre in China gelebt und wir haben dort in einem Haus im 21. Stock ganz oben gewohnt, mitten in der Stadt. Und eines Morgens gegen 5 machte mich mein jüngerer Sohn wach und meinte, hier ist so ein Krach, ich kann gar nicht schlafen. Und er hatte seinen älteren Bruder in Verdacht. Aber da war alles ruhig und ich bin dann mit ihm in sein Zimmer und in seinem Zimmer, oder an seinem Zimmer war ein Balkon. Und wir sind dann auf dem Balkon und direkt im Anschluss an diesen Balkon war der Balkon der Nachbarwohnung. Das war mit einer Mauer und einfach so einem, also so einer Balustrade getrennt. Und dort, auf diesem Balkongeländer saß unsere Nachbarin, eine junge Frau, und war drauf und dran, runterzuspringen. Und ich stand da und mein erster Impuls war, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts, ich gehe zurück. Ich bin nicht darauf vorbereitet, jemanden vom Selbstmord abzuhalten. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber mir war auch klar, da war diese Erinnerung, du stehst da jetzt nicht zufällig. Und das war eine Chinesin, ich kann ein bisschen Chinesisch, aber natürlich so gut nicht, konnte ein bisschen Chinesisch. Und dann habe ich einfach auf Englisch angefangen, mit dieser Frau zu reden. Und Gott hat mir einfach so eine Liebe gegeben für diese junge Frau wie eine Mutter zu dem Kind. Und dann habe ich einfach so geredet, wie ich zu meinem Kind geredet habe, wenn es verzweifelt war und irgendwie und so. Also, komm, das kann nicht so schlimm sein und komm her und komm, wir lösen diese, also einfach auf Englisch irgendwas gesagt und war ja auch völlig egal, was ich gesagt habe. Es kam ja nur darauf an, dass diese Frau spürt, da ist jemand, der sich um sie kümmert. Und so hat sich ein Gespräch, sie hat mir auf Chinesisch und halb Englisch erzählt und Liebesprobleme und ja, sie wurde freigehalten von einem älteren Mann, sie war die Konkubine und bestimmt schwieriges Leben und sie kam immer näher und immer näher, also sie rutschte so. Und aber zwischen uns war natürlich dieser Zaun, diese Mauer. Aber plötzlich war sie so nah, dass sie in meinen Armen lag. Sie auf ihrer Seite, also sie saß da mit den Beinen nach unten und ich auf meiner Seite, aber sie weinte an meinen Armen. Und dann wurde sie ganz ruhig und sagte dann, Chichini, Zaijian, ich danke dir, auf Wiedersehen, und lässt sich fallen. Und ich weiß nicht, was in den nächsten Sekunden passiert ist, aber das Nächste, an was ich mich erinnere, ist, ich hänge an dieser Walusat und habe sie an den Armen. Und da unten sind 21 Stockwerke bis zum Boden. Und ich habe nur so gedacht, Gott, wenn du in dieser Geschichte vorhast, ein Wunder zu tun, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und was ich erst später realisiert habe, sie hing dort an meinen beiden Händen, hat gestrampelt, wollte sich losreißen, aber sie hatte praktisch kein Gewicht. Also sie war an meinen Händen wie angeschweißt. Und ich konnte sie leicht halten, so als würde noch jemand anderes sie halten. Aber man blendet da ja ganz viel aus und ich habe nur so gesagt zu ihr, und das kam vom Heiligen Geist und das war Gott, der zu mir gesprochen hat und zu ihr gleichzeitig, I won't let you go. Ich lass dich nicht los. I won't let you go. Und das war das, was ich die ganze Zeit wiederholt habe. Ich lass dich nicht los. Und was Gott die ganze Zeit zu mir gesagt hat. Und dann, ich habe bestimmt nicht die richtigen Erinnerungen, aber da kamen dann die Kinder und die wollten die Feuerwehr, die dann da unten war und schon Kissen aufgebaut hat, reinlassen und lassen die Tür hinter sich zu. Dann sehe ich da unten meine Kinder und ich denke so, Gott, das kannst du nicht zulassen, dass die erzählen, wie da eine Frau von meinen Händen runterfällt. Das will ich nicht. Hast du einen Plan, wie diese Geschichte aufhört? Hast du einen Plan, wie das hier endet? Und in diesem Augenblick rafft sich diese Frau zusammen und klettert hoch, kommt über die Brüstung rüber, klettert auf ihren Balkon und fängt an zu schluchzen. Ich kann die Feuerwehr reinlassen und die kümmert sich um diese Frau. Übernatürliche Kraft. Gnade für uns beide, für diese Frau und für mich. Diese Kraft der Gnade ist der Heilige Geist, den Jesus versprochen hat, wenn wir an ihn glauben. Und lass uns unser Leben einfach neu, immer wieder neu, diesem Jesus geben, der uns hilft. Lasst uns Gott immer wieder bitten, dass er sich mehr offenbart, mehr von seiner Kraft, dass er uns mehr mit dem Heiligen Geist füllt. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Und lass uns einfach jetzt eine Zeit des Gebets haben und du kannst für dich selber entscheiden, einfach nochmal zu sagen, Jesus, ja, ich will, dass du mein Leben neu machst. Und lass uns Gott einfach danken für das, was er uns gegeben hat. Die Gnade ist da, gegenwärtig, nicht was Zukünftiges, auch was Zukünftiges, aber nicht nur. Wer mag, darf laut beten und laut einfach Gott danken und preisen, aber wer mag, darf auch einfach leise beten. Und ich mache dann den Abschluss. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen Namen. Du bist heilig. Du sitzt auf dem Thron. Gott hat dir alle Herrlichkeit gegeben und alles auf dieser Erde wird eines Tages vor dir niederfallen und dich anbeten. Und wir danken dir für deine Liebe, die du zu uns hast, dass du dir nicht so schade warst, sondern dass du gekommen bist, um uns zu retten, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Und wir danken dir, dass du uns berufen hast aus der Macht der Finsternis in das Reich, in dein Reich, in das Reich des Lichtes. Und wir beten auch hier als Gemeinde, dass du kommst durch deinen Heiligen Geist, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird und dass du uns rufst, Herr, als deine Kinder, als deine Diener, dein Werk zu tun hier in München, in diesem Stadtteil. Danke für dieses Privileg. Amen.